Das ist tatsächlich auch etwas, was ganz wichtig ist bei der Geldanlage, gerade wenn man in Einzelaktien investiert, dass man eben so investiert, dass man auch mal eine negative Entwicklung verschmerzen kann, dass man über die Gesamtheit gesehen natürlich immer positiv dasteht. Und über die Jahre, muss ich dir ehrlich sagen, haben sich die langweiligsten Anlageklassen und Formen eigentlich am meisten gelohnt.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Big Bang Podcasts. Ich bin Aysche Mese und heute habe ich eine Gesprächspartnerin, die seit Jahren für verständliche Finanzbildung steht, Carola Ferstl. Beim Big Bang KI Festival hat sie eine Keynote mit dem Titel KI – Geldanlage – Welche Unternehmen sind top und wie man in KI investieren kann. Und am 6.11. erscheint ihr neues Buch vom Sparschwein zum Strandhaus. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir verlinken auch in unseren Shownotes zu dem Buch. Herzlich willkommen, liebe Carola.
Danke, dass ich da sein darf.
Carola, du begleitest seit vielen Jahren die Finanzwelt. Was hat dich ursprünglich gepackt und was motiviert dich denn auch vor allem bis heute, Menschen beim Thema Geld an die Hand zu nehmen?
Ach, weißt du, wann es mich gepackt hat, das war eigentlich schon recht früh. Und das war eher ein Grund, der gar nicht so viel mit Spaß und Freude zu tun hatte, sondern ich wusste sehr früh schon, dass ich mich mal irgendwann um meine Oma kümmern möchte und dass ich die nie ins Heim geben will und wusste, dass das was mit Geld zu tun hat, um das zu ermöglichen. Hab früh angefangen zu sparen und das war eigentlich mein Einstieg in die Geldwelt.
Ja, spannend. Also das kann ja auch, wenn man Glück hat, muss man ja sagen, teuer werden. Meine Oma ist 107 geworden, also früh anfangen lohnt sich. Wenn du zurückschaust von der Dotcom-Ära bis zum aktuellen KI-Boom, was hat dich da am meisten überrascht und vor allem, was hat sich in deiner Arbeit am deutlichsten verändert?
Also, was mich überrascht hat, ist eigentlich etwas, was nicht überraschend ist und haben wir eigentlich in den 30 Jahren sind es ja fast, in denen ich das jetzt mache, immer wieder erlebt. Es gibt immer tatsächlich solche Booms, wie auch den Dotcom-Boom damals, die erste Welle des Internets und auch der neue Markt in Deutschland und dann über die Jahre immer wieder diese gewissen Formen von Erregungsphase, wo alle begeistert waren und dann auch der Absturz. Das heißt aber nicht, dass man deswegen Angst haben muss, in diese Bereiche zu investieren und von vornherein sagt, das mache ich nicht, weil dann verpasst man eben auch die besten Chancen. Man muss eben ein bisschen mit diesen Booms und auch mit diesen Enttäuschungen dann umgehen, um das Beste für sein Geld rauszumachen.
Ja, verstehe. Hast du denn in der Zeit, gab es ein Investment, wo du sagst, das war besonders schmerzhaft?
Ach, eines, viele. Also das ist tatsächlich auch etwas, was ganz wichtig ist bei der Geldanlage, gerade wenn man in Einzelaktien investiert, dass man eben so investiert, dass man auch mal eine negative Entwicklung verschmerzen kann, dass man über die Gesamtheit gesehen natürlich immer positiv dasteht. Und über die Jahre, muss ich dir ehrlich sagen, haben sich die langweiligsten Anlageklassen und Formen eigentlich am meisten gelohnt.
Ja, verstehe. Kann ich auch bestätigen. Deine Keynote beim Big Bang KI Festival trug ja den Titel KI Geldanlage. Welche Unternehmen sind top und wie kann man in KI investieren? Das interessiert natürlich sehr, sehr viele, auch von unseren ZuhörerInnen. Welche Kernerkenntnisse hattest du dabei im Gepäck?
Also jetzt auf dem Big Bang Festival habe ich natürlich die großen Titel angeschaut, im Wesentlichen die, über die alle sprechen. Da ist ja ganz vorne dabei Nvidia. Aber, und das ist das große Aber, man kann hier wirklich gar nicht schnell genug dabei sein, und um zu gucken, wie sich die Dinge verändern. Also nicht nur, wie sich Allianzen bilden, vielleicht auch Unternehmen miteinander arbeiten, die vorher nicht mal miteinander gesprochen haben. Und somit eben der Drops noch lange nicht gelutscht ist in der KI-Industrie, um es mal so flapsig zu sagen. Also da tut sich wirklich so, so viel, dass man da jeden Tag dranbleiben muss. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Was ich auch feststelle, das ist die Tatsache, dass man nicht nur auf die reinen KI-Player gucken sollte, sondern dass es viele interessante Anlagechancen auch abseits der reinen KI-Firmen gibt.
Ja, ich habe dazu gerade gehört, dass die ganzen Bauer von den Rechenzentren natürlich gerade sehr gehypt werden und aufgekauft werden und hin und her gereicht im positivsten Sinne, dass das auch ein sehr, sehr guter Tipp ist. Ne? Aber da muss man natürlich wissen, wer gerade da ganz oben mitspielt.
Ja, natürlich. Also auch da ist es wieder ganz wichtig, nicht nur eine Aktie zu kaufen, sondern möglichst viele. Aber wichtig ist hier eben auch, wenn man sich quasi so seinen eigenen Fonds daraus zusammenstellen möchte, dass man eben auf diese Seitenaspekte auch schaut, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, wer baut beispielsweise Maschinen. Das sind ja so, ist ja eine ganze Kette, die da eigentlich eine Rolle spielt. Und das Interessante dabei ist, dass natürlich von oben, von den Investoren, so viel Geld reingefunnelt wird in diese Segmente, dass letztendlich im Moment so ein bisschen alle Schiffe von dieser Flut nach oben gehoben werden. Und davon kann man als Anleger natürlich absolut profitieren. Ich finde, es ist eine tolle und eine wirklich spannende Investitionszeit.
Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wenn man bei KI denkt man ja immer sofort an die großen Tech-Namen. Du hast es eben schon gesagt, da ist Nvidia, da sind die großen Tech-Player aus den USA vor allem. Aber gibt es zu dem, was wir eben schon gehört haben, noch Branchen oder Unternehmensprofile, die noch unbekannt sind, die du uns hier als Tipp mitgeben könntest, würdest, die von dem KI-Trend noch profitieren werden?
Naja, ein ganz besonderer Bereich, der im Grunde genommen noch gar nicht so richtig profitiert hat, ist natürlich das Energiethema. Also darüber wird jetzt immer wieder diskutiert, wie viel Energie braucht KI eigentlich in Zukunft? Und wenn wir uns anschauen, wie viele Milliarden in die Hand genommen werden, um eben auch diese neuen Datacenter, die du gerade auch angesprochen hast, auch zu bauen. Also riesige Anlagen werden da geplant und gebaut von den großen Playern. Aber das ist natürlich nur das, was eben auch so prominent in der Zeitung steht. Da passiert ja wirklich überall etwas. Und insofern ist die Energieversorgung dieser Rechenzentren und letztendlich dann der Ausbau der KI-Infrastruktur ein Riesenthema für Energieunternehmen. Und ich denke, da kann man sich auch umschauen in solchen Bereichen, ob man hier nicht vielleicht interessante Unternehmen findet. Wir werden über kurz oder lang, das ist hier in Deutschland sehr unpopulär, aber wir werden über kurz oder lang auch wieder über Kernenergie sprechen müssen. In anderen Ländern ist das gang und gäbe, um saubere Energie eben erzeugen zu können. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, der in Deutschland nicht diskutiert werden kann aktuell, aber vielleicht irgendwann doch mal wieder. In anderen Ländern sind da eben auch schon Player an der Börse, in die man investieren kann.
Ja, verstehe. Und wie genau kann man in KI investieren? Also worauf achtest du? Sind das Einzelaktien, thematische ETFs und Fonds oder lieber ganz breit in Technologie? Ich glaube, das ist schwierig für die Einsteiger, die passende Route zu finden.
Also ich glaube, es gibt natürlich einige ETF, die die großen Werte drin haben. Und für den Einsteiger ist das auch der gangbare Weg, also gar nicht großartig lange einzelne Aktien auszuwählen. Wenn man mit dem Thema anfängt, und mir ist es auch so gegangen, ich bin jetzt also seit 3-4 Jahren wirklich tief eingestiegen in das Thema KI, habe auch sehr, sehr früh schon wirklich ChatGPT genutzt. Wir hatten die Möglichkeit, damals als Journalisten schon auf das System zuzugreifen, als es eben noch gar nicht in der breiten Masse verfügbar war. Und da habe ich so Blut geleckt, da habe ich wirklich gedacht, das ist ja etwas, was alles verändert, was wirklich ganz neue Möglichkeiten schafft. Und wie gesagt, wenn man einsteigen möchte, bietet sich der ETF an. Man merkt dann an sich selber, wenn man ein bisschen tiefer geht in die Materie, dann kommen die Themen eigentlich auf einen zu und man interessiert sich letztendlich Schritt für Schritt für Schritt für die Unternehmen und für die verschiedenen Branchen und kann sich dann auch einen eigenen Fonds zusammenstellen. Aber bitte nicht nur auf Nvidia setzen. Ganz, ganz wichtiger Rat an der Stelle. Nicht nur eine einzelne Aktie. Ja, es könnte jetzt auch Oracle sein, es könnte jetzt auch Microsoft sein. Also wirklich zu sagen, oh, ich glaube nur an diese eine Firma. Wir haben das damals schmerzhaft mit Nokia auch erlebt, ein Unternehmen, von dem wir uns vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können, dass wir jemals ohne ein Nokia-Handy leben würden. Kann man sich jetzt nicht mehr, aber überhaupt nicht mehr vorstellen. Vielleicht jetzt bei einem Apple-Handy. Und auch da könnte es sein, dass in ein paar Jahren eben ganz neue Devices auf den Markt kommen? Die können wir uns im Moment nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, nicht mehr dieses kleine Gerät in der Hand zu haben. Aber ich sehe das schon vor mir. Das wird kommen und das wird auch jetzt in dieser KI-Entwicklung der nächste Schritt sein. Denn Firmen wie OpenAI, Microsoft, all die, die dem iPhone immer hinterhergelaufen sind, die überlegen sich jetzt natürlich ganz genau, wie so ein neues Gerät oder vielleicht auch gar kein Gerät aussehen könnte.
Ja, ist eine spannende Entwicklung, da gebe ich dir total recht. KI ist ein Buzzword und Substanz zugleich aktuell. Woran erkennst du, ob ein Unternehmen wirklich einen kompetitiven KI-Vorsprung hat oder ob es wirklich nur oder ob es nur Marketing betreibt? Das ist ja immer so eine Krux.
Ja, und das kann man tatsächlich auch von außen nicht betrachten. Man kann natürlich die unterschiedlichen Large Language Modelle, also das, was wir jetzt als ChatGPT oder als Claude oder in welchem System auch immer nutzen, auch Gemini von Google, man kann da natürlich so leichte Unterschiede feststellen. Aber aber jetzt als Laie wirklich zu sagen, welches Unternehmen dahinter die Vorherrschaft haben wird, das ist wirklich schwierig. Man kann vielleicht ein wenig als Indikation nehmen, wenn man in seinem Freundeskreis mal rumfragt, wer nutzt was. Und ChatGPT war sehr früh da und ich glaube, erstmal überschätzen wir wahrscheinlich, wie viele Menschen das schon auf dem Handy haben. Es sind dann eben vielleicht doch noch nicht so viele. Aber die meisten haben ja ihren ersten Schritt vielleicht mit ChatGPT gemacht. Und insofern haben die aktuell noch einen Vorsprung. Das Problem bei OpenAI, aus dem Hause kommt ja ChatGPT, ist natürlich so ein bisschen die Struktur des Unternehmens. Da ist Microsoft dann dran beteiligt. Das Unternehmen selber hat eine merkwürdige Struktur noch immer. Die haben also eine For-Profit- und eine Non-Profit-Abteilung. Man kann auch ja nicht in OpenAI an der Börse investieren. Also da passiert noch einiges. Möglicherweise wird das eben auch mal zu einer Schwierigkeit führen, sodass die anderen überholen können. Aber man kann aktuell sagen, in dem KI-Boom, wer so ein bisschen hinten dran hängt, ist beispielsweise Apple.
Ja, richtig. Ne? Die haben ja jetzt gerade das neue iPhone rausgebracht, aber es ist jetzt noch kein Quantensprung im Bereich AI gewesen.
Und da sieht man auch schon, da sieht man ein Unternehmen, bei dem man immer gedacht hätte, die kommen mit der besten Lösung um die Ecke und haben irgendwas, was wirklich uns alle vom Hocker haut. Da spürt man ja richtig, dass die Anleger da so sagen, okay, eine Chance geben wir noch. Ein Next Big Thing muss aber wirklich auch groß sein und muss wirklich alles übertreffen. Also es ist ja ein Wettrennen, das wir jetzt sehen. Und ich finde es schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich diese Positionen auch über die Monate verändern. Also die neuen Allianzen, von denen ich vorhin sprach, also Oracle beispielsweise, hatte ja neulich einen enormen Kursanstieg gemacht.
Wahnsinn, auch da eine, das wertvollste Unternehmen zwischenzeitlich.
Auch da eine Zusammenarbeit. Oracle hatte man gar nicht so richtig auf dem Zettel, um ehrlich zu sein, in diesem ganzen KI-Thema. Und dabei sind die eine der ältesten Firmen, die in dem Bereich ja unterwegs ist, die schon sehr, sehr früh mit großer Datensammelei angefangen haben. Also die sammeln Daten seit 50 Jahren roundabout.
Wahnsinn,
insofern sitzen die auf einem unermesslichen Schatz, sind überall in den Computern drin und auf einmal kommt also dieses Unternehmen quasi wieder auf den Plan und vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr haben wir über Oracle gar nicht so intensiv gesprochen und jetzt ist der Larry Ellison auf einmal der Mann der Stunde und wird schon als, hat jetzt auch, ihm gehört jetzt auch TikTok, also es ist wirklich, es verändert sich
Wahnsinn,
täglich,
ja.
Wöchentlich, monatlich alles.
Ja. Wir haben ja jetzt schon gehört, es ist ein sehr bewegter Markt, der tagesaktuell zu beobachten ist. Das ist ja für die meisten eher eine Herausforderung. Wo siehst du Chancen oder Risiken, die Anleger da immer im Blick behalten sollten, wenn man im Investieren in KI spricht?
Also wenn es speziell um KI geht, dann muss man natürlich darauf gefasst sein, dass es auch mal eine größere Enttäuschung gibt. Also genauso wie jetzt im Moment einzelne Werte eben exorbitant steigen, wenn sie gute Nachrichten bringen. An einem Tag 20, 30, 40%, sowas hat man ja vorher noch nie gesehen. Wir reden ja auch über Milliardenbewertungen, die da an einem Tag auf einmal dazukommen. Genauso schnell geht es aber auch in die andere Richtung. Also das heißt, ein Anleger in KI muss Nerven mitbringen, geht gar nicht anders.
Ja, das denke ich auch. Ich möchte noch mal zu deinem Buch kommen, Vom Sparschwein zum Strandhaus. Das ist sehr gut bildlich formuliert. Am 6. November erscheint dein neues Buch. Wir sind jetzt noch im Oktober. Vom Sparschwein zum Strandhaus. Für wen hast du das geschrieben und was war der Auslöser? Also ein bisschen kann man sich ja am Titel denken, aber
ja, klär uns also gerne eigentlich noch mal ist es auf. Ganz einfach, was der Auslöser war. Das ist tatsächlich aus meiner eigenen Situation heraus. Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo die Kinder aus dem Haus sind, wo man selber drüber nachdenkt, wie geht's weiter. Und ich glaube, der Unterschied zu unseren Eltern und Großeltern ist der, dass wir heutzutage sagen, ich möchte jetzt auch noch was vom Leben haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt alles aufhebe, um es dann an die Kinder weiterzugeben, obwohl das auch ein wichtiger Aspekt ist. Und diese gesamte Betrachtung der Finanzen in der zweiten Lebenshälfte, das betrifft mich und das betrifft sehr viele auch in meiner Community. Und deshalb war dieses Buch einfach fällig, dass man sagt, wie gehe ich eigentlich mit meinen Finanzen um in der zweiten Lebenshälfte? Was gönne ich mir? Was mache ich mit meinem Geld? Aber wie übertrage ich es auch in die nächste Generation?
Mhm. Und du beschäftigst dich darin ja mit der Frage, wie man Erspartes in Lebensqualität übersetzt. Warum tun sich denn viele schwer damit, sich etwas zu gönnen? Und wie findet man die Balance zwischen Genuss und Absicherung? Also, dass man sich ein Strandhaus leisten kann, aber dann nicht bis dahin quasi nur zu Hause selbst gekochtes essen muss.
Ja. Naja, das gibt ja unterschiedliche Ansätze. Aber es ist tatsächlich so, dass es vielen Menschen schwerfällt, auch das Geld, was sie jetzt so hart angespart und angesammelt haben über die Jahre und Jahrzehnte, dann auch für sich selber auszugeben. Also man hat meistens große Pläne gehabt, man hat irgendwie die Kinder in eine gute Ausbildung geschickt, man hat sie in gute Schulen geschickt, hat dafür viel Geld investiert, hat sich da vielleicht auch überlegt, ja, ich baue ein Vermögen auf, um es weiterzugeben, um meinen Kindern den besten Start zu geben. Und jetzt steht man da, Kinder sind weg, Kinder arbeiten vielleicht auch selber, sind gar nicht so drauf angewiesen. Man ist selber aber auch noch in einer Zeit, wo man sagt, jetzt möchte ich eben mein Leben leben, aber setze ich mich jetzt auf den Gartenstuhl und schaue den Blumen beim Blühen zu oder mache ich vielleicht was mit meinem Geld? Und das fällt vielen Menschen gar nicht so leicht, da auch mal auf den Genussmodus umzuschalten. Und das möchte ich eigentlich mit dem Money-Positivity-Ansatz bewirken, dass man eben lernt, positiv mit seinem Geld umzugehen, es auszugeben, sinnvoll auch auszugeben, nicht nur sinnlos, auch mal sinnlos, aber eben im Wesentlichen Plan zu haben, was man mit seinem Geld macht. Also wie viel Geld reicht für den Rest des Lebens, das Ganze mal zu strukturieren, vielleicht auch ein bisschen zu optimieren und dann zufrieden mit seinem Geld zu leben.
Und würdest du empfehlen, dass man das selber macht oder muss man das schon von Spezialisten machen lassen?
Ja, also das kann man natürlich auch in mühevoller Kleinarbeit selber machen. Mein Buch ist da sicherlich eine erste Hilfe dazu. Aber also ich biete dazu auch tatsächlich ein Coaching an, mit dem man das dann gemeinsam in die Hand nimmt und die Struktur reinbringt und dann auch gemeinsam wirklich mit Experten in den verschiedenen Bereichen, denn ich bin auch keine Juristin und keine Steuerberaterin, in den verschiedenen Bereichen dann die Optimierung wirklich nochmal reinbringt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das Aufräumen, Mindset, das übernehmen wir gemeinsam und dann kann natürlich jeder selber ganz persönlich in seine eigene Anlagestrategie und in seine Vermögensallokation reingehen und das dann mit meinen Experten gemeinsam optimieren.
Jetzt bitte nochmal 3 konkrete Tipps. Was können denn unsere Zuhörenden sofort tun, um ihre Geldanlage strukturiert aufzustellen?
Ja, also auf jeden Fall sollte man erstmal seine Ordner und Aktenordner und all das, was man hat, mal zusammenkramen. Diesen ersten Schritt muss man tun, ein bisschen Hausputz betreiben und wirklich mal gucken, wo steht man, was hat man. Denn erfreulicherweise ist es ja in Deutschland so, stell dir mal diese unfassbare Zahl vor, wir haben 85 Millionen Lebensversicherungen in Deutschland.
Wahnsinn.
Wenn du dir mal vorstellst, wir sind ja gar nicht so viele Menschen, jeder Greis und jedes Baby hat eine Lebensversicherung. Nein, das ist ja so nicht, sondern die meisten von uns haben mehr als eine. Das heißt, irgendetwas, selbst wenn man jetzt sich nicht mit KI-Aktien beschäftigt. Irgendetwas hat man in den letzten Jahren getan, was irgendwie ein bisschen Geld gebracht hat, hoffentlich. So, und diesen Hausputz muss man erstmal machen, um zu gucken, wo man steht. Und dann sollte man sich überlegen, ob man das Ganze etwas optimieren kann. Denn insbesondere in Aktienanlagen hat man ja die Möglichkeit, nicht nur von den Kurssteigerungen zu profitieren, sondern auch von den Dividenden zu profitieren. Es gibt sogar noch andere Strategien, mit denen man Erträge aus Aktien erzielen kann und eben da so eine Art passives Einkommen draus ziehen kann. Also sofort mal anfangen, Kassensturz zu machen, das wäre das Erste. Dann wirklich bei der finanziellen Struktur zu gucken, was kann ich hier verbessern? Kann ich mich vielleicht von dem einen oder anderen Asset trennen und dafür was Besseres machen? Also auch hier diese Struktur aufbauen. Ja, und dann natürlich schon mal gucken, wo man sein Strandhaus haben möchte.
Ja, dabei bin ich auch gerade in der Hoffnung, dass es auch finanzierbar ist. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo es ist. Wie sollte sich die Anlagestrategie denn über die Lebensphasen verändern? Wenn wir darüber sprechen, es gibt ja einmal Einstieg ins Berufsleben, Familienphase und kurz vor dem Ruhestand, was du eben schon mal gesagt hattest.
Ja, also es ist tatsächlich ja so, dass mir die meisten Menschen früher immer gesagt haben, irgendwie sie können jetzt gar kein Geld zur Seite legen, weil man natürlich in dieser Rush-Hour des Lebens gerade einigermaßen verdient. Man möchte vielleicht ein Haus kaufen, man hat die Familie, die man gründet, die Kinder sind da, also alles ganz, ganz schwierig. Und jetzt im späteren Alter sagen mir die Menschen eben auch, es ist alles so wahnsinnig schwierig, man weiß nicht mehr, was man machen soll, man hat Angst um sein Geld, man fühlt sich hilflos. Und das sind natürlich diese negativen Einstellungen zum Thema Geld und Finanzen, sind natürlich mal das Grundproblem, mit dem wir es alle zu tun haben. Also wenn ich es erreichen kann, jetzt mit meinem Buch auch nur ein bisschen dazu beizutragen, dass man sich ranwagt an dieses Thema Geld und dann tatsächlich guckt, wie man diese Struktur verbessert. Und du hattest die Frage gestellt, was sich da im Alter ändert. Es ist tatsächlich so, dass wir immer diese Devise hatten, man muss auf jeden Fall die Aktienbestände abbauen, in Sicherheit gehen, wenn man älter wird, dann nur noch Staatsanleihen im Depot irgendwann haben, damit das Geld dann auch wirklich bleibt. Aber ich bin der Meinung, man sollte viel, viel länger in Aktien investieren. Was ich eben schon sagte, wir haben ja Dividendeneinnahmen. Wenn man sich beispielsweise nur eine relativ langweilige, sagen wir mal, solide Unternehmung wie die Allianz anschaut, die also 4,5% Dividendenrendite zahlen und deren CEO sagt, er steigert die Ausschüttungen jedes Jahr, dann kann man im Grunde genommen einfach schon sagen, so eine Aktie im Depot, die steigt auch relativ solide jedes Jahr an. Ich habe hier noch zusätzlich die Ausschüttung, da kann ich die Aktie liegen lassen. Und wenn man dann eben, wie gesagt, noch weitere Strategien kennt, mit denen man Erträge erwirtschaftet, dann sind Aktien auch im höheren Lebensalter, auch in der zweiten Lebenshälfte, auf jeden Fall eine wichtige Option im Depot.
Wenn man jetzt noch mal in die Zukunft schaut, wie wird KI die Geldanlage in den nächsten Jahren verändern? Was übernimmt die KI selbst bzw. die Maschine und was bleibt den Menschen übrig? Also es gibt ja schon so Modelle mit, ich baue einen KI-Agenten und der macht dann alles für mich.
Ja, das wird natürlich hochinteressant werden. Also wer hier dann auch die Algorithmen entwickelt, die selber traden, das gibt's ja auch alles tatsächlich schon. Ob das jetzt mit dieser KI-Entwicklung, die wir jetzt sehen, sich beschleunigt und besser wird und es irgendwie einen Börsengott gibt, der dann die Kursentwicklung wirklich hervorsagt. Das wäre ja verrückt. Wenn es den gäbe, gäbe es keinen Markt mehr, ist auch klar. Also es muss immer mindestens zwei geben, die unterschiedlicher Meinung sind, sonst kriegen wir gar keinen Handel mehr hin. Also insofern bin ich guter Dinge, dass die Systeme, die da jetzt entwickelt werden, immer noch genug Chancen auch für uns als Privatanleger zulassen, wenn wir uns nicht gleich voll auf KI einlassen wollen. Aber ich glaube auch, dass in kürzester Zeit auch für uns als Privatanleger Tools an die Hand gegeben werden, mit denen wir dann vielleicht handeln können. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, was auch immer es da gibt, und werde berichten.
Ja, wir sind schon sehr gespannt. Was ist denn für dich die ideale Mensch-Maschine-Kombi beim Investieren, damit die Datenpower hilft, ohne den gesunden Menschenverstand irgendwie beiseite zu lassen? Ne? Weil im Moment sind wir ja auch noch zumindest zum Großteil auf den Menschenverstand angewiesen.
Ja, und vor allem, es sind auch noch Menschen, die agieren. Das muss man ja auch in Betracht ziehen. Ja, du kannst ja jetzt alle Zahlen und Daten und Fakten, die du hast, die Maschine analysieren lassen und kommst zu einem Ergebnis A, und trotzdem agieren die Menschen, die noch die Unternehmung führen, anders. Also ich meine, ich erinnere nur an einige erratische Unternehmensführer, die wir ja jetzt gerade kennen, also so ein Elon Musk beispielsweise, der würde sich ja wahrscheinlich von irgendeiner KI nicht sagen lassen, was er tun muss, sondern würde im Zweifel, wenn er sich ärgert, immer noch anders entscheiden. Also das heißt, der Mensch ist immer noch im Picture zurzeit.
Ja, das ist ja auch vielleicht im Moment noch gut so, weil die Systeme noch nicht perfekt und vollendet sind. Ich habe noch mal eine Frage zum Festival. Dein persönliches Highlight auf dem Festival, welche Begegnung oder welcher Moment bleibt dir da im Kopf?
Also ich fand es wahnsinnig toll, dass wir relativ spät beim Festival meinen Vortrag hatten zum Thema
KI-Aktien. Ne? Genau.
Das war am zweiten Tag und ich dachte eigentlich, huch, ich bin ja wahrscheinlich viel zu spät, aber der Saal war gerammelt voll und ich freue mich natürlich enorm über das Interesse am Aktieninvestment. Ich mache das jetzt seit vielen, vielen Jahren und ich weiß, was für ein dickes Brett es immer war, die Menschen für Aktien zu begeistern. Aber ganz offensichtlich bei euch auf dem KI-Festival, da sind genau die Menschen, die sich auch für Aktien interessieren. Und wie gesagt, ist eine fantastische Asset-Klasse, Aktien mal grundsätzlich, und jetzt in diesem Bereich Tech und KI, da sind so viele Chancen, also man muss sein Geld hier für sich arbeiten lassen.
Ja, das war auch wirklich einer der spannendsten Vorträge, die wir hatten. Wir hätten dir auch länger gerne zugehört, aber wir hatten ja die Herausforderung, dass im Anschluss Jan-Josef Liefers in der Produktionspause war und wir sozusagen diese Lücke von 15 Minuten hatten. Deshalb haben wir leider nicht mehr hören können, aber genau. Aber wie gesagt, wir haben dir ja auch gerne zugehört, aber vielleicht ja nächstes Jahr dann wieder. Damit komme ich auch schon zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Mit wem würdest du beim Festival gerne essen gehen und warum? Das ist so ein bisschen der Gossip-Teil am Ende.
Du, ganz ehrlich, mit dir. Wir haben uns nämlich nicht getroffen, Aisha. Ich würde dich gerne nächstes Mal treffen und mit dir auf dem Festival essen.
Ja, total gerne. Das lässt sich, glaube ich, einrichten.
Dann würde ich mich freuen.
Ich auch, liebe Carola. Danke dir für deine Einblicke, klaren Ratschläge und deine Lust, Finanzwissen greifbar zu machen. Du zeigst, wie man Bewährtes mit neuen Technologien zusammendenkt und damit mutige, vernünftige Finanzentscheidungen treffen kann. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich schon auf unser Big Bang KI Festival in Berlin im September.
Und da treffen wir uns auf jeden Fall. Und hier in den Shownotes, ich würde mich freuen über all diejenigen, die jetzt das Buch bestellen, denn da steigen wir ein, in der zweiten Lebenshälfte richtig durchzustarten mit der Kohle. Und beim nächsten Mal bringe ich dann wieder spannende Themen mit aufs Festival.
Super. Vielleicht komme ich dann ja auch zu meinem Strandhaus.
Ja, unbedingt.
Danke, liebe Carola.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September 2026 zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.